Matthäus 6, immer noch im 24. Vers, und zwar heute nehmen wir den zweiten Teil. Ich lese aber wegen dem Zusammenhang den ersten Teil doch nochmals. Also, Matthäus 6, 24, erster Teil haben wir das letzte Mal behandelt, heute der zweite Teil. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und dem anderen verachten. Das ist das, was wir das letzte Mal untersucht haben. Jetzt kommt der spezifische Teil. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier steht bei dienen, das haben wir ja gesehen, das Wort duloio. Dulos ist der Sklave. Die Bibel geht davon aus, dass man, wenn man jemand wirklich dient, ihm entweder richtig dient oder gar nicht. Das ist eine Grundsatzfrage. Also entweder unterwerfe ich mich immer Jesus wie einem Sklave und diene ihm vollständig. Das heißt, er hat dann Gewalt über mich, er hat mir alles zu sagen oder nicht. Jetzt sagt die Bibel hier was ganz Erstaunliches. Sie sagt, genauso wie du dich Gott völlig unterwirfst als Sklave, kannst du ein Sklave des Mammons sein. Muss ich mal vorstellen. Das heißt, der Teufel kann mit seinen Mitteln einen Menschen so binden, dass er genauso wie jemand, der ein Sklave Gottes ist, vollkommen geknechtet ist. Und das ist ein Drama. Ich hatte das in meinem Beruf hautnah immer vor Augen. Also wenn man mir nichts erzählen braucht, aber was Geld ist, das weiß ich. Was Geld für eine Macht hat, für eine Wirkung. Ich habe Leute wegen, die wollten eine Aktienspekulation machen. Die waren so süchtig nach diesem Nervenkitzel, dass die fast, oder war es fast, die haben angefangen zu zittern. Also, ist dramatisch. Jetzt gucken wir einfach ganz nüchtern biblisch, was Gott zu dem sagt. Er sagt, es ist nicht möglich, Gott als Sklave zu dienen und gleichzeitig ein Mammon. Ja, nicht so, das ist ein Sprichwort inzwischen in Deutschland geworden. Das muss man untersuchen. Was ist Mammon? Man hat immer gesagt, Mammon ist Geld. Mammon ist sicher Geld, aber Mammon ist viel, viel mehr. Das griechische Wort Mammonas, manchmal schreibt man es mit einem, eben einmal mit zwei. Es bedeutet einfach der Besitz, das Vermögen. Man würde in der Umgangssprache sagen, es ist jemand gut situiert. Und das wird im Neuen Testament relativ wenig benutzt, wenn ihr die Bibelstelle anguckt. Es sind eigentlich vier Bibelstellen, wo das vorkommt, das Wort. Aber die Hintergründe sind dramatisch. Wenn man jetzt zuerst mal Matthäus 6, 33 anguckt, das wird ja folgen, wir müssen auch das untersuchen, sagt die Bibel was ganz Einfaches. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Da hat der Jesus das gemeint, die Sorge des Lebens. Und dann erklärt er 34, es geht einfach darum, dass jeder Tag für sich seine Plage hat und das reicht. Wenn man das jetzt ganz ernst nimmt, dann muss man ganz nüchtern sagen, warum kann ich nur Gott dienen und nicht dem Mammon? Schätzen Folgeschluss, ist relativ kindlich einfältig. Die Bibel sagt, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest als Mensch, also Gott wirklich als Sklave dienst und nach seiner Gerechtigkeit strebst, das heißt, das ist ganz einfach der Einschub, man ist mit Gott und Menschen in Ordnung. Also man kann nicht nur sagen, ich glaube und diene Gott, sondern muss auch gucken, dass hier alles in Ordnung ist, also dass die Gerechtigkeit Gottes zieht. Dann sagt er was ganz einfaches. Dann wird alles, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, ob das jemand glaubt oder es nicht glaubt, von dem hängt alles ab. Dass dann Gott dafür sorgen wird und alles, was hier vorher genannt wurde, die Sorge des Lebens, Existenzängste, dass man durchkommt, alle diese Dinge, die sind dann letztendlich nicht mehr mein Problem, sondern da kümmert sich Gott drum. Das heißt, er regelt es. Jetzt sind wir eigentlich schon am entscheidenden Punkt. Weder glaube ich das oder glaube ich es nicht. Wenn es jemand von ganzem Herzen glaubt, können wir gleich aufhören. Problem ist ganz einfach, ich habe so viel Erfahrung jetzt in der Bank, Jahrzehnte im Reich Gottes. Ich bin ungefähr gleich lang gläubig wie, ein bisschen länger auf der Bank als gläubig, aber ich kann das schon beurteilen. Ich hatte eine Frau, war mir eine sehr liebe Kundin. Ich habe die alte Kunde gemocht, alte Dame, Witwe. die kam, und ich bin ja auch ein bisschen konservativ, und das hat wunderbar gepasst, und hat sie mir immer erzählt, wie der Kaiser kam, wenn der Kaiser mit der Kutsche kam, wie schön das war, und es war eine richtige nette, liebe Frau, hat immer so ein bisschen ausgezehrt ausgesehen. Am Schluss, als sie gestorben ist, hat sich's rausgestellt, sie ist verhungert. Sie ist im Altersgeiz am Mammon kaputt gegangen. Sie hatte auf dem Konto zur damaligen Zeit, ich hab's nur im Kopf, D-Mark, ich glaube 72.000 D-Mark, vom Schrohkonto. Die hätte, wenn sie 100 geworden wäre, jeden Tag neben die Bank, wo ich geschafft habe, in Linde, im ersten Hotel am Platz, sicher Festessen servieren lassen können, vom Frühstück bis zum Abendessen. Merkt ihr was? Mammon, Teufel, Sünde, das hängt alles zusammen. Drum sagt der Herr Jesus klipp und klar, du kannst nicht dem Mammon dienen, weil du dienst dann indirekt dem Teufel. Und von daher ist das natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man muss jetzt auch mal die Hintergründe sich ansehen. Eigentlich möchte man die hauptentscheidende Aussage aus der Apostellehre nachher ziehen, aber zuerst noch etwas vom Umfeld. Lukas 16, 14. Das sagt die Bibel. Und das ist jetzt Parallelstelle. Vorher sagt wieder der Herr Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen. Da steht wieder Duloio, als Sklaven dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten. Wissen Sie, jetzt kommt etwas. Dieses Wort geldgierig, das heißt im Griechischen Philargyroif. Philos steckt da drin. Das heißt, es ist eine seelische Liebe zum Geld. Also das ist mehr wie geldgierig. Gier ist ja nur eine Aufwallung, dass man etwas spontan will. Geldliebend, aber es wird, geldliebend wird im Deutschen, in der Umgangssprache mit geldgierig bezeichnet, darum auch mal geldgierig übersetzt. Aber es steckt das Wort Phileo drin, also ich liebe es. Ich bin daran gebunden, es ist meine Leidenschaft, so könnte man es ausdrücken. Jetzt geht die Bibel ganz einfach her und sagt, Pharisäer waren ja die Todfeinde vom Herrn Jesus, sie waren auch die verantwortlich waren, dass er nachher gekreuzigt wurde, trotz dem Ratschluss Gottes, aber sie waren die menschlichen Bösen dabei. In 1. Timotheus 3, ab Vers 1, wird der Aufseher, das ist der Älteste, Aufseher heißt, der aufpasst, das ist nämlich die Rolle der Ältesten, wird die Älteste klassifiziert. Das heißt, wird beschrieben, wie soll ein Ältester sein. Da kommen wichtige Dinge, dass er zum Beispiel anständig sein soll, nüchtern, besonnen und so weiter, viele Dinge. Aber da kommt jetzt im 3. Vers, was ganz wichtig, nicht nur der Trunkenheit nicht ergeben, das ist ja selbstverständlich, auch nicht gewalttätig. Aber jetzt kommt etwas. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Da steht wieder das Wort, wo Phileo drinsteht. Also er sagt, für einen Ältesten, für jemanden, der der Gemeinde vorsteht, ist es vollkommen illegitim, dass er mit Gelddingen nicht in Ordnung ist. Und er sagt auch nicht nach schändlichem Gewinn streben. Ich habe im Reich Gottes Dinge gesehen. Man fragt mich manchmal, wie macht ihr es mit dem Geld? Und dann sage ich, gar nicht. Ich sage, entweder läuft es oder es läuft nicht. Weil ich habe eine Philosophie, eine geistliche Philosophie. Ich glaube, dass wenn Gott einen Auftrag gibt, dass er auch zahlt. Weil Gott nicht ist wie die Menschen. Wenn Gott nicht zahlt, dann muss ich mir ja ernstlich die Frage stellen, ob ich den Auftrag habe. Versteht ihr? Und die Welt, auch die fromme Welt, macht es ganz anders. Sie hat eigene Pläne, eigene Vorstellungen. Sie denkt in Wirklichkeit nicht Gott, sondern hat eigene Ziele. Und wenn es da nicht geht, dann fängt man das Betteln an. Das ist eine Katastrophe. Ich habe es ja schon mal erzählt. Wenn du erlebst, dass man Ei sammelt, und zwar nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, mit Kübeln. Wieso mit Kübeln? Wobei ich das nicht immer so schlimm finde, was ich jetzt wieder erlebt habe, auch in Brüdergemeinde, dass man katholische Klingelbeutel hat, einen Stock und ein Samtding dran. Das ärgert mich noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja aber, das Grundproblem ist ja ganz einfach. Ich muss frei sein vom Geld. Geld darf keine Rolle im Reich Gottes spielen. Natürlich muss ich und müssen die Geschwister Einsatz bringen an Zeit, an Engagement, an Finanzen, an alle möglichen. Ich könnte mir das nicht machen. Ich hätte das Haus nicht kaufen können, wenn man nicht zusammengelegt hätte. Das ist ja auch klar. Aber es kann nicht sein, wenn jemand in eine Versammlung reinkommt, das Erste, was er sieht, oder bevor er die Botschaft mitnimmt, vielleicht hat er die Botschaft gar nicht verstanden, aber das hat er verstanden, das versteht die Welt, nämlich, dass man Geld eingesammelt hat. Wisst ihr, darum gibt es bei uns keinen Opferkasten da vorne, wenn die Leute raus und reingehen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Man muss hier kommen können zum Jesus, es geht ums Recht Gottes, nicht ums Geld. Der sagt vor allem Verantwortliche. Lass mal Älteste mit einem Fragezeichen, nicht nur Älteste, sondern auch Bewegungen. Wisst ihr, wenn du dann siehst, wie die sogar einen Rechtsstreit wegen Geld miteinander führen, oder wenn du siehst, es gab einmal in Zürich einen pfingstlerischen Prediger, der hat die Leute verkündet, morgen Abend wird etwas ganz Besonderes sein. Ihr müsst alle kommen. Sind alle gekommen. Dann hat er ihnen geoffenbart, er ist der Elia, der kommen soll. Gut, wir wissen, es war der Johannes der Täufer, von daher. Die waren alle so dumm, dass sie es geglaubt haben. Hat er Geld eingesammelt, dann war er nicht zufrieden. Dann hat er Folgendes gemacht. Dann haben die Leute am Schluss vor ihm den Geldbeutel ausgeleert auf dem Tisch. Wisst ihr, ich war dabei. Ich weiß nicht mehr, was Weltpfingstkonferenz oder Europapfingstkonferenz, ich glaube Weltpfingstkonferenz, wo ein führender Mann, Amerikaner, hat im Revolving-Verfahren Geld eingesammelt während der Versammlung, hat Abos verkauft. Ich habe mich so aufgeregt und die Brüder, wo ich dabei habe, die haben mich so aufgeregt, dass der Ordner uns zur Ordnung rufen musste. So haben wir uns aufgeregt. Weil sowas habe ich noch nie gesehen. Wisst ihr, und ich sage euch ganz ehrlich, ich beurteile eine Gemeinde und auch einen Prediger und auch Leute nach zwei Kriterien. A, ist der Jesus im Mittelpunkt und damit auch die Schrift. Aber das Zweite, wo ich gucke, ist, was ist mit dem Geld? Wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, wenn jemand verantwortlich ist, darf er nicht nach schändlichem Gewinn streben. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht hinstehen und der Witwe und der Weise und Leute, die gerade knapp durchkommen, das letzte Geld aus der Tasche ziehen und dann fahre ich mit dem Auto, das 45.000 Euro kostet, vor. Versteht ihr? Da bin ich wieder ein Anhänger vom Dr. Jaffin. Das ist das andere Extrem. Ich war mal dabei, wo der Dr. Jaffin erklärt hat, wie er, ist ein Judechrist übrigens, der Dr. Jaffin hat erklärt, wie er ein Auto kauft. Das war mir dann auch zu extrem. Der geht in ein Autohaus, dann sagt er, ich gehe einfach rein. Er hat nicht mal gesagt, welche Marke, wahrscheinlich ist drin jedes reingegangen. Hat einfach gefragt, was ist das billigste Auto bei Ihnen? Also Marke unabhängig, macht keine Schleichwirkung. Und dann fragt der Verkäufer, was für eine Farbe, was für ein Ding, sagt er, ist völlig egal, ich nehme das Auto, das billigste hier. Das ist jetzt das andere Extrem. Aber so dumm ist das gar nicht. Wisst ihr, die Bibel geht davon aus, dass wir die Welt gebrauchen sollen, 1. Korinther 7, als gebrauchten wir sie gar nicht. Wir benutzen das alles ganz einfach, diese Welt. Wir müssen essen, müssen trinken, müssen das Geld haben, alles. Aber die Bibel sagt, sobald jemand, der verantwortlich ist im Reich Gottes, nach schändlichem Gewinn strebt, schon disqualifiziert. Und das Interessante ist euch das aufgefallen, wenn ihr die Aufzählung der Ältesten lest, es wird in der Regel jeder sachliche Bereich einmal genannt, aus dem Geld, es wird zweimal genannt. Er sagt nicht nur, schändlicher Gewinn ist verboten, wenn man da dann auch strebt, sondern man darf auch nicht geldgierig sein. Wisst ihr, 2. Timotheus 3, 2, wenn du das alles ganz nüchtern ansiehst, dann muss ich sagen, das ist ein ganz heikles Thema. Und jetzt kommt etwas, was wird in der Endzeit passieren? 2. Timotheus 3, die ersten 6 Verse sind eine Darstellung, wie der Endzeitmensch in besonderem aussehen wird. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, da steht Phileo. Geldgierig sein, da steckt wieder ein Wort drin, das von Phileo kommt. Prahlerisch, überheblich, lästert, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich und so weiter und so fort. Aber die Bibel nennt sofort, gleich zu Beginn, praktisch bei dem Menschen, der Endzeit, beim Endzeitmensch, er ist egoistisch, er ist sich selbst liebend und er ist geldgierig. Wisst ihr, von daher ist das auch ein absolutes Endzeitthema. Ihr wisst ja, wie die Gemeindewachstumsbewegung ihre ganze geistliche Richtung ausgerichtet hat. Die haben Folgendes gesagt. Es gab mal noch im Krieg einen Mann, der hieß Otto Normalverbraucher. Den gab es natürlich nicht. Den haben die Regierung erfunden und haben gesagt, wie viel Brot braucht ein Otto-Normalverbraucher. so viel und so viel Scheiben pro Woche. Wie viel Salz braucht er? Wie viel Mehl braucht er? Wie viel Fleisch braucht er, wenn es überhaupt gab? Wir haben gesagt, das, was ein Otto Normalverbrauch, das, was ein Existenzminimum braucht, das bekommt die Bevölkerung. Und so sind die auch hingegangen, also Gemeindewachstumsbewegung. Die haben gesagt, wir suchen einen Menschen, den wir gerne in unseren Versammlungen hätten. Den habe ich doch auch. Ich suche den Sünder, der gerettet werden will, oder? Das ist doch der kommen soll. Nee, die haben gesagt, wir suchen einen Mann, auf Englisch, Unchurched Harry. Der unkirchliche Harry. Dann haben sie genau beschrieben, was für ein Mensch ist. Sie haben gesagt, er soll zum Mittelstand gehören. Er muss nicht ganz reich sein, aber soll schon betucht sein. Also er darf keine finanziellen Probleme haben. Er soll kultiviert sein. Sie haben genau beschrieben, wie der sein soll. Und dann haben sie gesagt, die wollen wir erreichen, die wollen wir. Dann haben wir das Geld, dann haben wir die Leute, dann haben wir das Niveau, dann haben wir alles. Und dann sind sie hingegangen, haben ihr gesamtes Gemeindeprogramm inklusive Versammlungssaal, haben sie auf das ausgerichtet. Sie mal vorstellen. Das ist für mich der Abfall vom Evangelium in Reinkultur. Also, ich sage es mal vorsichtig, es ist ein Horror. Aber das ist genau das, was heute im Abfall passiert. Man sagt, ich will eine bestimmte Menschengruppe. Wisst ihr, habt ihr das noch nie gesehen? Wie Gemeinde zum Beispiel auch evangelisieren. Welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Entschuldigung, die Zielgruppe der Gläubige ist eindeutig. Jeder Nichtgläubige, oder? Da brauchst du nicht überlegen, was für eine Zielgruppe du willst. Ob der ein Millionär ist oder vollkommen verarmt und nicht einmal mehr etwas zum Essen hat, das spielt doch keine Rolle. Es müssen beide gerettet werden. Wisst ihr, genau da dagegen geht der Endzeitmensch. Und dagegen geht auch die Endzeitgemeinde. Dagegen gehen Leute, die verantwortlich sind in der Gemeinde und die nicht sauber sind. Und genau gegen das wendet sich da Jesus. Und sagt, ihr dient nämlich dann in Wirklichkeit nicht Gott, sondern ihr dient Mammon und damit ohne Frage im Teufel. Jakobus 5, 1 bis 6. Wohlan nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Merkt ihr was? Schätze in den letzten Tagen. Das ist schon wieder prophetisch auch auf Endzeit. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückgehalten worden ist, er schreit. Das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Wisst ihr, damit kommt jetzt eine ganz andere Sache nochmal rein. Er sagt, wenn du tatsächlich, Gott sucht sich ja seine Leute raus. Wenn du jetzt tatsächlich jemand hast, der gut situiert und reich ist, hat er Verantwortung vor Gott, was er mit dem macht. Wisst ihr, das kann man weder verschleudern, noch kann man hier, sagen wir, sowas machen wie hier, wo die Leute dann nur ausgenutzt werden. Jetzt sehen wir einfach, das ist eine ungeheure Verantwortung und zusammengefasst in der Lehre der Apostel, das ist ja das, was für uns das entscheidend ist, wo das, was der Jesus hier mit einem Satz wirklich knallhart erklärt, das führt der Paulus dann in 1. Timotheus 6, ab Vers 6 aus. Dort unterstützt die Erklärung, die Apostellehre, was der Jesus gemeint hat. Er sagt ganz einfach, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Jetzt führt er nämlich vorher aus, dass es Leute gibt, die Vers 5, die meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Er sagt klipp und klar, von solchen halte dich fern. Es gibt ein Flügel der Brüderbewegung. Und das ist auch der Calvinismus. Wobei ich jetzt zur Ehrerettung dieser Brüder sagen muss, dass nicht alle sind. Aber es gibt hier Strömungen, die sagen, das Zeichen, dass du erwählt bist, ist, dass du reich wirst. Ich muss sagen, Entschuldigung, in meiner Bibel steht, Gott hat was nicht sich vor der Welt auserwählt. Und sie sagen, Gott hat die auserwählt, die reich werden. Wisst ihr, das müsst ihr mal vorstellen, wie kann man die Bibel so auf den Kopf stellen? Das zeichnet, dass du erwählt bist. Und das ist genau das, was hier steht. Du glaubst Gottes Wort, du siehst alle diese Gläubigen. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der geldgierig ist von der Psyche her. Du bist anständig, du bist auch, hast ein gewisses Niveau. Und jetzt siehst du plötzlich, da hat es Gläubige, die geht genauso aufs Geld wie ich. Ist doch klar, dass die lauter gleichgesinnte Leute kriegen. Die kommen alle zu denen. Weil da haben sie ja genau die gleiche Denkweise. Und jetzt geht der Paulus ganz einfach hin und sagt, die Gotteswort ist eine große Bereicherung. Geistlich meint er das. Wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Herr wird euch alles hinzufügen. Jetzt sagt der Paulus klipp und klar, wie der Herr das gemeint hat. Ihr wisst ja, 2. Petrus 3, Vers 2, der Jesus hat die Apostel genau nach der Verstehung praktisch offenbart und diktiert. Und Paulus sagt, mein Evangelium ist nicht von Menschen, Gott hat es mir selber geoffenbart. Er hat ihnen ganz genau gesagt, was sie in den Lehrbriefen schreiben sollen. Das heißt, in die Lehrbriefe Auslegung praktisch von den Evangelien. Also da steht, das ist jetzt hier die Erklärung, wie es da Jesus gemeint hat. Jetzt sagt er hier klipp und klar, das große Ziel ist Genügsamkeit. Was ist Genügsamkeit? Frag mal auf der Straße, was Genügsamkeit ist. Das verschwindet aus dem Wortschatz. Genügsamkeit heißt einfach, ich bin zufrieden. Mir genügt es, wie es ist. Ich habe nicht dauernd ein Problem, sondern ich bin zufrieden. Ich bin genügsam. Wisst ihr, wenn du das jetzt näher anguckst, kommt jetzt ein Satz, den wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Jo, ich war bei 2 Geburten dabei, bei unseren Kindern. Das einmal konnte ich nicht, da war ich auf dem Friedhof bei der Beerdigung. Aber sonst war ich bei 2 Geburten dabei und du bringst wirklich nichts. Dieser kleine elende Tropf ist sowas von hilflos. Jetzt sagt Paulus, das ist das Musterbeispiel. Genauso wie du nichts in die Welt hineingebracht hast, jetzt sagt er, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wisst ihr, alles, was ich und du, was wir besitzen, egal was, das ist ganz einfach. Ihr kennt alle das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Wie er sagt, hat er der Jesus als Gleichnis auch gesagt, so meine Seele, jetzt baue ich neue Vorratshäuser. Und es ist ganz einfach. Jetzt hast du deine Ruhe. Er sagt der Herr zu ihm, heute Nacht wird man deine Seele von dir fort. Ich habe schon Leute gesehen, die haben nur ein Ziel gehabt, die haben geschafft bis und einen Ruhestand, dann kam der Ruhestand und dann kam der Herzinfarkt. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Die Bibel sagt, du hast nichts reingebracht, du wirst auch nichts rausbringen. Du musst dir immer bewusst sein, wenn heute deine Stunde schlägt, warst du vollkommen reich an geistlichen Gütern oder warst du reich an menschlichen Gütern und arm an geistlichen Gütern. Und das ist genau das, was der Jesus sagt. Wenn du mir dienst, wenn du mein Sklave bist, dann bist du reich an geistlichen Gütern. Überfließender Reichtum. Was dann nicht sagt, dass das andere Ausstimmung ist. Ich weiß vom Prediger, den ich sonst nicht so mag, aber der hat interessant gebetet, als Gott ihn berufen hat. Er hat zu mir Jesus gesagt, Herr Jesus, ich bin bereit, dir zu dienen, aber du musst es finanziell so machen, das hat er nämlich gehasst, dass ich keine schiefe Absätze habe. Also ich kann nicht mit abgelaufenen Schuhen rumlaufen. Okay, manchmal muss ich dich fragen, was der Jesus denkt, was seine Gläubigen so alles beten und was sie tun. Aber er hat das Gebet erhört. Wisst ihr, ich muss ja nur glauben, dass der Herr das, was er sagt, meint. Wisst ihr, wenn nämlich der Jesus, wenn ich ihm ganz diene, wirklich für mich sorgt, dass er alles regelt, da bin ich baff. Wisst ihr, ich habe das gesehen. Wo ich in der Vorruhestand bin, hätte ich ganz schöne Abzüge gehabt von meiner Rente. Aber ich habe gewusst, das ist der Wille Gottes, weil die Bank hat mir auch nicht viel Wahl gelassen. Ich sage, jetzt ist das so gewesen, Konstellation, die hätte ich gar nicht erfinden können, da wäre ich viel zu dumm gewesen, das zu erfinden. Jetzt ist da was passiert. Der Vorruhestand hat genau eine Zeit gehabt, die gereicht hat, dass ich eine bestimmte Arbeitsdauer einhalten konnte. Und dann ist was ganz einfaches passiert. Dann hat die Bundesrepublik Deutschland ein Gesetz erlassen.
wo ich gegangen bin. Genau da.
Jetzt kann man sagen, du glaubst schon nicht, dass ich wegen dir gesagt. Ich weiß nicht warum, aber es war wunderbar.
Da hat der Herr dann Folgendes gemacht. Genau kurz, ich glaube um 2 Monate bin ich reingerutscht. Also es ging phänomenal. Genau in dem Moment, wie ich den Rentenantrag gestellt habe, 2 Monate vorher kam das Gesetz, wer die Zahl hat, hat keine Abzüge.
Ja, Entschuldigung, ich glaube Matthäus 6,33, nur glaube ich, dass Gott auch das so macht.
Das ist doch genial.
Ich muss nur glauben, dass er es tut. Wisst ihr, unser Problem ist ganz einfach, wir glauben das nicht, was in der Bibel steht. Wir stimmen ihm mit dem Hirn zu, aber Glaube ist nicht mit dem Hirn zustimmen, sondern Glaube bedeutet, ich realisiere es, indem ich mich 100% darauf verlasse. Wisst ihr? Er sagt Nahrung und Kleidung. Ich habe mir sogar ernstlich überlegt, ob ich das Lied abschreiben soll. Das letzte Hemd hat keine Taschen, aber es war mir dann doch zu dumm, weil es ja schon ein weltliches Lied. Oder der Text ist nicht so und Melodie gleich gar nicht. Jetzt sagt er was Interessantes. Er sagt, denn wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Da steht Bedeckung. Also kannst du jetzt auch sagen, ein Dach über dem Kopf, kannst du auch sagen. Also du musst nur versorgt sein. Und jetzt hast du das genügsam. Wisst ihr, jetzt fragst du 50 Verkündiger, was ist genügsam? Jeder sagt dir von seiner Philosophie, wie er auferzogen worden ist, welche Richtung er vertritt, sagt er dir, was genügsam ist. Und muss ich sagen, Entschuldigung, braucht ihr überhaupt nicht überlegen, steht 2 Vers weiter. Hier steht, wenn man bei 6 beginnt, 7, 8, also eigentlich im 3. Vers danach, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Jetzt weißt du, was genügsam ist? Nahrung und Kleidung. Das ist doch gigantisch, oder? Wie Gott es macht. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Wisst ihr, es wird jetzt, ist eigentlich ein ganz einfaches Problem. Es geht nur darum, ob ich Gottes glaube oder nicht. Wisst ihr, ich muss ja glauben. Wenn ich bereit bin, jeden Nachteil in Kauf zu nehmen, um des Reiches Gottes willen, dass er das ausgleicht, das muss ich glauben. Wenn ich das glaube, benehme ich mich so. Wenn ich es nicht glaube, benehme ich mich nicht so. Wisst ihr? Als ich zum Glauben kam, da war ich 3 Monate verheiratet. 4. Wir haben dann als Ehepaar ganz klar nach geistlichen Kriterien ausgemacht, was tun wir und was tun wir nicht. Trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes, wie machen wir es? Soll ich ehrlich sein? Es gab Zeiten in meinem Leben, wo ganz viel schiefgelaufen ist, der mich gefragt hat, war es ein Fehler, die Entscheidung? Stand heute, nein. Das Beste, was wir je gemacht haben. Wisst ihr, Gott hat immer zur richtigen Zeit, hat er das alles in die richtige Beine geleitet. Wisst ihr? Und das betrifft jetzt alles. Und er sagt klipp und klar, du musst nur glauben, dass er für dich sorgt, dass er dein Ein- und Auskommen regelt, wenn du zuerst nach dem Recht Gottes trachtest. Das gilt auch für Gemeinden. Eine Gemeinde hat es überhaupt nicht nötig zu betteln. Wisst ihr, wir gehen hin, hat ein großes Maul und sagen, er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er lenkt die gesamte Weltgeschichte, er hält das Universum in seiner Hand, stimmt ja alles. Und ich bin sein Sklave, er ist mein Herr, mein König. Jetzt sage ich, jetzt brauche ich noch Geld für die Versammlung. Entschuldigung. Merkt ihr etwas? Da glaubt ihr doch die Welt kein Millimeter mehr, das stimmt, was du sonst sagst. Das glaubt ihr doch keiner. Wisst ihr, ich habe da Erfahrungen gemacht. Ich war ein ganz kleiner Bankangestellter, da bist du froh, wenn du Geld hast. Und da gab es Essensmarken. Ich habe es ja schon mal erzählt. Und da gab es eine ganz einfache Bedingung, das ist Steuerhinterziehung. Du musstest jeden Tag mit der kleinen Marke, musstest du in einen Metzgerladen oder in ein Restaurant, musst dafür ein Mittagessen zu dir nehmen. Das hat kein Mensch gemacht. Manchmal hat es einer gemacht, aber die meisten sind hingegangen, haben die den ganzen Monat gestapelt. Das war ein Zusatzgehalt. Und dann hat es ihre Frau gegeben und hat gesagt, wenn du das nächste Mal einkaufst, hier hast du Geld. Absolut Steuerhinterziehung. Und dann kam ich zum Glauben. Das Erste, was der Herr mir beigebracht hat, es gibt keine Essensmarke mehr. War mir klar. habe ich zu meinem Kassierer gesagt, ich nehme keine Essensmarken mehr. Und hat er einen Schock gehabt. Weil der hatte gar nicht geglaubt, dass eine Bekehrung sich aufs Geld auswirkt. Der hätte noch glauben können, dass ich kein Alkohol mehr trinke. Das hat er alles geglaubt. Aber dass ich kein Geld mehr nehme, das hat seinen Horizont völlig gesprengt. Dann hat er mir einen Vorschlag gemacht, der war revolutionär. Dann hat er gesagt, machen wir es ganz einfach. Du brauchst ja nicht nehmen. Dann nehme ich es für dich. Er hat praktisch gesagt, dann gib mir die Marke. Ist das typisch, oder? So ist der Mensch. Aber versteht ihr? Ich habe nie einen Nachteil gehabt durch das. Nie. Und das ist halt das, was man glauben muss. Wir haben nichts hineingebracht, wir werden nichts hinausbringen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann ist es okay. Und der Herr sorgt für den Rest, hat er immer getan. Könnte ich jetzt Beispiele bringen, wie das Gott gemacht hat? Es ist gigantisch. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt sind wir wieder bei der Gesinnung. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Ihr müsst euch mal vorstellen, das schreibt ja ein Gläubiger. Er sagt, wenn jemand plötzlich das verlässt, dass er glaubt, wenn er Gott zuerst dient, dass der Herr auch sein persönliches so lenkt, dass er Nahrung und Kleidung hat, dass er zufrieden ist, wenn er jetzt einfach mehr will, wie Gott will, dann sagt er, dann kriegst du Versuchung. Steht im Griechischen das Wort, das kann man mit Versuchung übersetzen, aber es heißt auch Prüfung, Perasmus. Dann führt dich Gott die Versuchung, wie es im Vater Unser geschrieben steht, dann lässt er dich prüfen. Obwohl er selber nicht versucht, aber er lässt mich in Versuchung führen. Da kommen Fallstricke, Falle. Und dann, das habe ich auch gelernt, wisst ihr, ich habe etwas erkannt, das seht ihr auch in der Bibel, das betrifft also jede Form von Begierde. Als der junge Königssohn, sei, glaube Base war es, mit Gewalt will und nicht kriegt, stellt er ihr ja Falle und vergewaltigt sie. Das ist ja typisch, nachdem er hat, was er will, geht er hin, weil er Schande für die Königstochter, sie zerreißt ihre Kleider, streut Asche auf ihr Haupt, ist erledigt. In dem Moment heißt es, jetzt hat er sie so gehasst, wie er sie vorher geliebt hat. Und das ist bei ganz vielen. Begierde hat immer Folgendes. Wenn du die Begierde auslebst, ob das Geld betrifft, Mammon, Besitz in jeder Form oder auch Zwischenmenschliches, wenn du es hast, ist was dann passiert? Dann dreht es blitzeschnelle, wenn es nicht genauso gegangen ist, wie du willst. Ich habe ein Problem im Geistlichen mit der Sache. Lass mich das einschieben. Das ist jetzt eine Nebenbemerkung. Zu mir kommen Leute, ach Karl Hermann, wir wollen jetzt nach Albstadt. Dann sage ich, wieso wollt ihr nach Albstadt? Wir wollen nach Albstadt ziehen, wir wollen diese Gemeinde. Dann hat er zu mir gekriegt. Ich habe die ganze Zeit zu wehren über die Jahre, dass die Leute fortbleiben. Weil die von auswärts am lautesten schreien, wir wollen nach Albstadt, wenn da eine Enttäuschung kommt, ich hatte schon Leute, die haben sogar Häuser verkauft, hier neue Häuser gebaut. Sie waren noch nicht einmal eingezogen, waren sie schon wieder aus der Gemeinde weg. Wisst ihr? Und das Problem, das ist Begierde. Wenn du nach Begierde gehst und die Gott dienst, dann wirst du enttäuscht. Begierde, da steckt Gier dahinter, führt immer zur Enttäuschung. Ja, den Kunde. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so sorglos war. Der hat keine Sorge gehabt. War verheiratet, hatte keine Kinder, seine Frau hat er schaffen lassen trotzdem. Die haben also beide geschafft und hatten Geld und Auskommen und Einkommen, war mein bester Wertpapierkunde, so im Privatgeschäft. Eines Tages steht er fast zitternd vor mir, vor Wut, und sagt, wenn ich eine Maschinenpistole hatte, würde ich alle erschießen. Das ist mal seine gute Situierung, die hat ihm gar nichts geholfen. Ich hab alles gesehen. Ich hatte vom Multimillionär bis zum Bettler hatte ich alles als Kunde. Irgendwann habe ich gesagt, wie glücklich sind wir Gläubige, wir haben 1. Timotheus 6, Vers 7 und Vers 8. Wir haben nichts in die Welt gebracht, wir bringen nichts aus. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann genügt es uns. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33. Der Herr wird alles regeln. Das ist keine Herrlichkeit, wenn du frei bist. Du bist einfach frei. Ich weiß von der Bruderschaft, die ich kenne, da hat einer der Brüder, das ist ja so, bei denen ist es meistens so, ein Teil arbeitet, ein Teil geht aufs Missionsfeld. Also die finanzieren sich selber durch Arbeiten, geht dann aufs Missionsfeld. Der Bruder, der hat Probleme gehabt.
Und zwar seine Kollegen waren immer böse mit ihm, weil er nicht geldgierig war. Die sind gekommen und gesagt, jetzt müssen wir den Chef erpressen, damit wir mehr Geld kriegen. Und der hat gesagt, interessiert mich nicht. Wisst ihr, solange das Geld bloß mich betrifft, kann ich ja die Entscheidung fällen. Aber es kann passieren, dass du plötzlich für Dritte hier etwas tun musst. Ich war jahrelang Innendienstleiter einer Bank. Das ist der gefährlichste Job. Den kann man nur noch vergleichen mit der Nähsaalaufsicht im Nähsaal. Also die zwei Jobs, die sind in etwa gleich. Und ich war ja gläubig und dann habe ich natürlich auch die Regeln, was hier geht und nicht geht, habe ich genau nach dem gemacht. Auch Essensmarkt, alles habe ich gemacht. Mein Betrieb war dann sauber, habe ich geglaubt. Jahre danach, wo ich eigentlich nicht mehr hier zu sagen hatte und kein Problem mehr da war, sagte mal eine Kollegin, mit der ich sehr gut ausgekommen bin, ich habe durch sie meine Frau kennengelernt, sagte mal zu mir, Karl Herrmann, du lebst in der heilen Welt. Ja, was denkst du, wie wir dich ausgetrickst haben? Wir haben hinterher alles uns geholt, was wir wollten. Du hast nur nicht gemerkt. Das ist so, ist die Welt. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Die ganze Gelderweisung, die ganze Erweisung von der Gesinnung gilt mir. Das heißt dir. Du musst vor Gott das umsetzen. Wenn du mit der Welt Probleme kriegst, das gehört auch dazu. Das ist einfach unser Los. Wir werden durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Er sagt klipp und klar, wenn du gierig wirst, fällst du. Du wirst sogar untergehen. Du wirst ins Verderben stürzen. Du gehst unter. Wisst ihr, ich hatte einen Mann, muss aufpassen, der ist in die gläubige Versammlung gegangen. Wir haben gewusst, dass er nicht richtig bekehrt ist. Wir haben gewusst, er ist nicht bekehrt. Und wenn du da überlegst, man wird älter, warum ist man nicht bekehrt? Warum bekehrt er sich nicht? Du gehst 50 Jahre in christliche Versammlung und bekehrst dich nicht. Ich habe schon gewusst, wo der Hase läuft. Ich habe gewusst, wie gierig er ist. Er hatte eine Leidenschaft, eine totale Leidenschaft. Die hieß Gold. Der ist rumgelaufen wie der letzte Bettler, hatte aber Geld, das unwahrscheinlich war. Wisst ihr, und ich bin heute fast überzeugt, letztendlich kann es nur der Herr beurteilen, aber wenn der Mann verloren gegangen ist, dann ist er wegen Mammon verloren gegangen. Aber wegen nichts anderes. Und er sagt hier klipp und klar, der Paulus, die Menschen werden in Versuchungen kommen, sie werden einen Fallstrick, ihr wisst, was ein Fallstrick ist? Ein Fallstrick ist ein Strick, der mit Laub bedeckt ist, der am Baum so festgemacht ist, wenn du da reintapst und die Schlinge auslöst, dann reißt dich dieser Baum, der eine ungeheure Spannung hat, den Ast, der hier dran ist, reißt dich in die Höhe. Und damit sagt Paulus in der Auslegung von dem, was der Jesus gemeint hat, sagt er klipp und klar, es wird über dich kommen, ohne dass du es ahnst. Ich hatte einen Kunde, der ist mit dem Innenminister ausgeritten, per Pferd. Und dann kam der Abstieg. Dann ist der Mammon zerfallen. Der hatte ein Haus. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen, schon viel gesehen. Ich bin ein alter Teifinger, ich mag es eher gemütlich. Wo ich in das Haus reinkomme, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich mache die Haustür auf. Ich muss dazu sagen, wir sind gekommen, um ihm das Auto abzunehmen. Das war kein so angenehmer Besuch. Wir waren vier Mann stark, waren wir da. Wir kamen rein, dann ist etwas passiert. Innerhalb von ein paar Sekunden habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich bin falsch. Das Haus war, also ich sage es jetzt mal so, asiatisch vor allem eingerichtet. Selbst Luft war asiatisch, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich bin in Indien. Gigantisch. Aber pleite. Wisst ihr, der Mann ist so abgestürzt, dass er bei mir in der Bank einen Sitzstreik gemacht hat. Wegen 100 D-Mark. Er verlässt die Bank nicht mehr, wenn ich ihm nicht 100 D-Mark gebe. Ja gut, ich bin ja nicht da kein so guter gewesen. Ich habe gesagt, von mir kriege ich es nicht. Dann habe ich die nächste höhere Ebene angerufen, habe gesagt, er macht einen Sitzstreik. War promoviert, war ein ganz hohes Viech. Habe ich gesagt, Entschuldigung, Ausdruck, aber war. Habe ich gesagt, ich gebe dem das Geld nicht, weil ich bin ja der Dumme. Ich muss nicht den Kopf hinhalten für das, was der tut. Dann kam von oben, naja, wir geben dir nicht Erlaubnis, geben sie ihm das Geld. Das Wichtigste ist, dass er geht. Wieso geht es denn? Ich habe einen Manager aus Singapur gehabt. Vollkommene High Society. Die standen vor mir und haben um ein paar Euro gebettelt, dass sie nicht kaputt gegangen sind. Ich habe einen der reichsten Männer von Albstadt gehabt. Ich sage keine Namen, kommen drauf nicht drauf. Der ist so abgestiegen und seine Frau hatte hochkarätig Krebs, dass seine krebskranke Frau und er im Winter ohne eine Heizung leben mussten. Die ist praktisch halb verfroren, halb um Krebs gestorben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich den Mann einmal gesehen habe, mir ging es kalte Buckel rund. Wisst ihr, von daher, der Teufel schmiert dich auch mit Geld und mit Wohlstand. Aber irgendwann kassiert er. Gibt so ein altes geistliches Sprichwort. Der Teufel verspricht viel, hält wenig und am Schluss nimmt er dir alles. Das habe ich live erlebt, nicht nur einmal. Wisst ihr, und jetzt haben wir hier das ganz einfache Problem. Was sagt die Bibel? Nämlich, sie sagt hier so, dass ein kleines Kind es verstehen kann. Sie sagt klipp und klar, lass dir genüge Nahrung, Kleidung, dann musst du zufrieden sein, der Herr sorgt für dich. Überlass es ihm. Er entscheidet, was passiert. Ich lese zurzeit Biografie von dem Mann, wo Israel dann den Staat gründet hat, der die Sprache neu geschaffen hat, die er schon schaffen musste. Dieser Mann ist, da kannst du bloß sagen, obwohl er nicht gläubig war, das ist, hat Gott einen Auftrag gegeben. Gell? Und der Mann hat sich zerstört für diesen Auftrag. Der hat Tuberkulose, eigentlich hätte er tot sein müssen. Seine erste Frau hat hergesteckt, 5 Kinder, ist gestorben, tot. Die zweite Frau, ihre Schwester, die hat er dann auch geheiratet, auch Tuberkulose, aber die Schwedische ist gestorben, 6 Kinder. Und der hat nichts getan, der hat weder geschlafen noch sonst was, der hätte tot umfallen müssen. Gott hat die Hand drüber gehalten, bis er die Sprache geschaffen hat. Und dann ist etwas passiert, das hat mich aber erschüttert, als Gläubiger. Wenn das Gott sogar bei Ungläubigen macht, da sind wir ja bei Hesekiel 36 bis 39, wie Gott das vorbereitet, dass seine Prophetie erfüllt wird mit seinem auserwählten Volk, dann am Schluss, der hat immer zwischen Tür und Angel gelebt. Wie der seine Familie durchbraucht, dann ist mir ein Rätsel. Der hat Tag und Nacht nur geschafft. Und hat plötzlich am Schluss, 3 Jahre bevor er gestorben ist, sind die Amerikaner gekommen und haben ihm 10.000 US-Dollar gegeben. Das ist zur damaligen Zeit eine Summe gewesen. Und wahrscheinlich haben gesagt, du sollst die restlichen Jahre deines Lebens nun keine Geldsorge mehr haben. Kauf dir ein Haus und leb darin und schaff. Und bringt diesen, zu Deutsch, ich sage mal, den Auftrag, den er von Gott hatte, zu Ende, indem du die Sprache voll schaffst. Dann hat er zu der Frau gesagt, guck, ich habe immer gesagt, du kriegst kein Geld für das Haus. Die Frau hat immer gesagt, du musst ein Haus kaufen. Und der hat immer gesagt, das Geld bleibt hier für die Sprache. Dann nämlich Lexika gemacht, hat Ding gemacht. Und er sagt, guck jetzt, wie das jetzt geht. Okay, ich denke müssen, wenn Gott das sogar bei einem Ungläubigen tut, wenn er einen Auftrag hat, das ist ja Vorschattung, das ist ja Hesekiel, was hier geschieht, ja, wie viel mehr tut das bei uns? Wisst ihr, wir sind ungläubig. Wir sind so ungläubig wie die Ungläubigen. Wir glauben nicht, dass Gott das alles tut, was er will. Und dann sagt er nämlich, Paulus, und jetzt wird es ganz gefährlich, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Es kann sogar zum Abfall kommen. Man kann Schiffbruch erleiden. Man kann in Nöte kommen, in Elend, wenn man Gott nicht glaubt. Aber jetzt müsst ihr aufpassen. Ich sage es jetzt nicht leichtfertig. Ich weiß, wie schwer es ist, trotz dem Geist des Glaubens, die Entscheidung zu fällen, hier sich völlig auf Gott zu verlassen. Ich weiß es. Wir haben solche Entscheidungen fällen müssen. Und du musst einfach hinstellen, die Zähne zusammenbeißen. Und ich kann nur etwas bezeugen. Gott hat immer seine Verheißungen erfüllt. 100%. Aber manchmal lässt er dich warten. Wenn jetzt aber ein Mensch hingeht und hier aus der Schule läuft, dann sagt Paulus, dann ist das der Grund, warum das Böse geschieht. Er sagt, wenn man sich dem dann hingibt, wie ein Sklave, wenn man da jetzt nicht aufpasst, dann kann es sogar passieren, dass ich im Glauben Schiffbruch erleide. Wir sind alle Bürger einer Wohlstandsgesellschaft. Wieso meine Oma mir immer erzählt hat, wie man nach dem Krieg gehamstert hat. Sie nichts mehr zu essen hatte. Wie die Frau heimlich, wenn man sie erwischt hat, wurde es ganz schön schwierig. Mit dem Rucksäckli oder der Tasche, das bisschen, was sie hatte, genommen haben. Sind dann Kilometer gelaufen, wo Bauern waren, haben dann versucht, paar Eier, ein bisschen Brot zu kriegen. Da denke ich manchmal, wenn das jetzt tatsächlich passiert, dass die Endzeit voll zuschlägt, sind wir bereit als Gläubige? Wisst ihr, von daher glaube ich, dass das Thema, was wir heute haben, aber das, was der Jesus hier sagt, du kannst nicht dem Mammon dienen und ihm, dass letztendlich es wichtig ist, dass wir das lernen, solange es uns noch gut geht. Und also wenn du mal jetzt weltlich betrachtest, so die gesamte Welt, dann geht es uns alle noch unendlich gut. Wir haben nicht alles, was wir wollen, aber es geht uns gut. Und jetzt sagt er, Vers 11, gehört auch dazu. Du aber, o Mensch Gottes, also du Wiedergeborener, fliehe diese Dinge. Alle diese Dinge, die wir fliehen sollen, sind praktisch von 1. Timotheus 6 ab Vers 1 bis 10. Da ist dieser mammonblockische Riesenthema. Er sagt, fliehe diese Dinge. Stattdessen, dein ganzes Engagement soll nach Gerechtigkeit gehen. Das heißt, dass du mit Gott in Ordnung bist. Gottesfurcht, dass du Gott fürchtest. Glaube, dass du ihm wirklich glaubst. Liebe, dass die Liebe Gottes in deinem Herzen so ist, dass du für ein anderes Beste suchst. Geduld. Hypomonä, dieses Unterbleiben. Dass man einfach warten kann. Sanftmut. Du lässt dich nicht aus der Reserve locken. Du regst dich nicht auf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Jetzt sagt Paulus praktisch, das ist ein Teil, und zwar ein ganz wichtiger Teil, des geistlichen Kampfes. Wisst ihr, manchmal macht Gott es seltsam. Also ich bin auf dem Sektor eher sensibel. Mir ist mal passiert, bei meinem Bruder, ich weiß, dass der nicht viel Geld hatte, der hat von dem gelebt. Der hat bei uns gedient, ich habe den ohne Fahrgeld gehen lassen. Und Gott hat es bewusst so gemacht, ich habe es völlig vergessen. Und plötzlich schießt es in mich rein, hat der Herr wohl den Bruder prüft, mich wohl auch, und sagt, du hast ihm kein Geld gegeben. Ich bin zusammengezuckt, weil ich wusste, das ist einer der Bedürftigen. Da habe ich natürlich, da kam der Karl Hermann, wie er halt so ist, dann bin ich ins Auto, zum Glück hast du auch keine Blitzer gehabt. Ich bin dann mit Vollgas durch die Stadt brettert, Richtung Unschmettingen. Und dann habe ich ihn im Stich in der ersten Kurve habe ich ihn gestellt, da habe ich ihn erwischt. Dann habe ich ihn zum Halter gebracht. Da bin ich zernirscht ausgestellt und habe gesagt, es tut mir unendlich leid. Ich bin ein Trottel auf Deutsch gesagt, hier steig Geld. Jetzt kann ich ja fragen, warum hat Gott das zugelassen? Wisst ihr warum? Weil er uns erzieht. Seither habe ich das nie mehr vergessen. Und ich denke, er hat die Schule lernen müssen. Er musste jetzt wegfahren und sagen, jetzt haben sie mich im Stich gelassen. Er musste glauben, dass Gott es trotzdem tut. Gut, für mich war es keine Ehre, sondern Schande, aber ich glaube, dass Gott uns auf dem Punkt erzieht. Und jetzt sagt er, jage du nach der Gerechtigkeit, nach geistlichen Dingen, und der Herr wird der Rest tun. Er geht dann weiter. Und zwar, wenn wir jetzt einfach springen. Aber nochmal wichtig, wir sollen uns auf Gott verlassen, ihm glauben, und dann regelt er das. Vers 17. Den Reichen aber in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Was glaubt ihr, als die Finanzkrise war, wer mich da alles angerufen hat? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich hatte einen Schock. Ich hatte einen völligen Schock. Ich habe zum Beispiel einen Bruder gehabt, von dem ich wusste, dass er ziemlich viel geerbt hat. Der hat mir dann relativ gleich laut, hat er mich gefragt, was muss ich jetzt tun, dass mein Geld erhalten bleibt. Wo er mich angerufen hat, hat er schon 20.000 weg gehabt. Das kannst du nur machen, wenn du Erfüllungszeichen, ich unterstelle es ihm nicht. Aber banktechnisch ist Geld hier, wenn du sowas machst. Ich habe meine Kunden immer gesagt, die sind zu mir gekommen und gesagt, wo das Zinsniveau nieder war, auch wie jetzt. Ihr kriegt 7%. Und er hat gesagt, geht ruhig hin. Ich habe gesagt, bei mir kriegt er 2. Und er hat gesagt, ist ganz einfach. Alles, was höher als 0,5% ist wie 2, betrügt sie dich. Jetzt musst du entscheiden, ob du denen glaubst oder mir. Von meinen Kunden hat keiner 1 Cent verloren. Keiner. Bei den anderen, was denkt ihr, was da passiert ist? Wenn sie dann gekommen sind. Völlig zerknittert. Die Alte wissen es nur. iOS war sogar ein Kunde von mir. War furchtbar. als der die Leute geschmiert hat. Wisst ihr, das ist einfach so, ich sage es einmal ganz vorsichtig, du darfst dich nicht auf den Reichtum verlassen. Du musst leben, wie wenn du, so wie der Jesus sagt, jeder Tag hat genügend seiner Plage. Du musst im Jetzt leben. Und da brauchst du nicht überlegen. Wisst ihr, der Teufel macht das nicht bloß beim Geld so, er macht das auch geistlich so. Was glaubt ihr? Als ich meine Berufung ein bisschen näher erkannt habe, was ich verkündigen soll und so, da kam der Teufel zu mir und hat gesagt, Karl Hermann, jetzt musst du schlau sein. Du darfst jetzt nicht hingehen und alles rauslassen. Wenn du alles rauslässt, dann brauchen wir dich nicht mehr. Jetzt machst du doch einfach so. Jetzt mach das ein Häppchen. Sag ihnen immer nur ein bisschen. Zum Glück hat der Verstand dann doch die Erleuchtung gesiegt. Ich habe dann gesagt, nein. Wenn Gott mir was gibt, alles oder nichts, dass dann der Nachschub kommt, ist nicht mein Problem. Das ist im Geistlichen so, das ist im Finanziellen so, das ist in allem so. Da musst du dich auf Gott verlassen. Ich habe jetzt wieder Lektionen gelernt, neu. Ich habe festgestellt, wenn ich murre, wenn ich unzufrieden bin, dann in der Regel hört er meine Gebete nicht. Wenn ich wirklich als Kind glaube, dass er mein Gebet erhört und es so macht, dass ich es ertragen kann, das steht in 1. Korinther 10, 13, dass er so macht, dass ich es ertragen kann, dann ist er hingegangen und hat plötzlich die Gebete erhört. Er geht jetzt weiter. Paulus sagt, Gott gibt uns alles reichlich. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen. Wisst ihr, er sagt jetzt ganz einfach, du musst großzügig sein. Jeder hat irgendeine Form von Geiz, jeder. Ich zum Beispiel bin dem Geld eher zu locker. Das war nicht meine Schwachstelle. Meine Schwachstelle ist Safianleder, Rotgold. Wisst ihr, wo der Herr das erste Mal zu mir gesagt hat, ich hatte Schlachterbibel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Schutzglamm, Safianleder, Rotgold, wunderbar. Eines Tages sagt der Herr zu mir, bei der Versammlung, guck die Bibel dieses Predigers an. War klar, weil ich gucke das immer. Ich kann in der Regel, wenn man mich fragt, was hat der Arg gehabt, kannst du nicht sagen, was er für eine Bibel hatte, kann ich das sagen. Und hat die Bibel, das war Luther, wahrscheinlich 56, vollkommen zerfetzt. Ich habe gewusst, was die verdienen, nämlich nichts. Sagt der Herr zu mir, gib ihm deine Bibel. Die war neu. Ich hätte sie jetzt eingeweiht, versteht ihr? Ich hätte sie jetzt eingeweiht. Ich habe manchmal gebetet, wenn ich Angst hatte. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich ziemlich Angst hatte, dass ich eine tödliche Krankheit hatte. Da habe ich, bis ich gebetet habe, Herr, mach's mit der Krankheit so, dass ich die Bibel wenigstens noch haben kann. Versteht ihr? So war ich so. Und dann sagt der Herr zu mir, hergeben. Oh, schauen wir mal. Da habe ich dem Mann die Bibel gegeben. Da könnt ihr euch nicht vorstellen, was der für eine Freude hat. Und ich war irgendwo befreit. Aber dann, wenn die Lektion nicht zieht, dann fängt der Herr an, an deinem Mammon zu arbeiten. Dann habe ich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Bibel gekauft habe und ich habe dann die teuerste gekauft, die schönste, die beste, hat sie eine Macke. Ich bin der Einzige gewesen, wenn er eine neue Bibel gekauft hat, wo dann die Bindung falsch war. Ich bin der Einzige, wo irgendein Blatt gefehlt hat. Ich bin der Einzige, wo ein Falz drin war. Ich habe dann reklamiert. Der Sekretär von der Genfer Bibelgesellschaft hat einmal wörtlich zu mir gesagt, vor Zeugen bei der Schlachterrevision, Sie hätte ich nicht als Kunde gewollt, zum Bibelverkauf. Aber das gilt für alles. Jeder hat eine Macke. Und genau da, wo jeder seine Macke hat, da muss er den Mammon loslassen, ganz gezielt. Und jetzt kann ich das. Jetzt müssen wir 2. Korinther 9 nochmal einen Schwenk machen, kurz, um zu verstehen, wie Paulus das in der Apostellehre erklärt. 2. Korinther 9, 6 bis 8. Das aber bedingt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Sägen sät, der wird auch im Säben ernten. Jeder, wie er sich's im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig. Ich frage euch jetzt im Voraus. Glaubt ihr das? Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. So dass ihr in allem, was ist alles? In allem. Das ist geistlich, das ist menschlich, das ist Mammon, das ist auch das ist alles, was ich brauche. Er kann uns jede Gnade im Überfluss spenden, dass wir in allem, alle Zeit, das heißt, es funktioniert immer, alle Genüge habt. Fällt euch auf? Genüge, genügsam, genug, oder? Das ist biblische Argumentation. Und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich habe jetzt wieder mitgekriegt von einer Schwester, die ist schon tot, die ist schon beim Herrn. Er hat ein Problem gehabt. Die musste, um ein Kind zu versorgen, das sie aus dem Dreck angenommen hat, die hat kein Geld gehabt, nichts, musste sie das Kind versorgen. Jetzt hat sie mit ihrem letzten Geld, das sie zusammengekratzt hat, hat sie einen Kinderwagen besorgt, also einen Kinderwagen für das Kind hat. Der hat 39 D-Mark gekostet. Einen Tag drauf kommt eine frühere Kollegin zu ihr und sagt, ich verstehe es nicht, auch gläubig. Der Herr hat massiv zu mir geredet, ich soll dir heute 39 D-Mark geben. Wisst ihr, versteht ihr? Da hat noch der Betrag, habe ich auch mal erlebt, auf den Millimeter gepasst. Später hat die Gleichschwester bei der gesagt, Herr, ich brauche mindestens 150 D-Mark, um das durchzubringen. Kam ein Brief. Wir sind von Gott gedrängt, dir 300 D-Mark zu geben. Sagt sie, wie ist Gott? Im Überfluss, doppelte. Steht ja. Aber es kann ja mal sein, du bist auf der anderen Seite. Jetzt bist du nicht der Empfänger, sondern der Gäber. Dann musst du es rauslassen. Du darfst nicht zurückhalten. Aber Vorsicht. Wenn jemand ein sensibles Gewissen hat, wird der Teufel versuchen, über diese Sache Schindluder mit dir zu treiben. Also auch in dem Fall ist es wichtig, vor Gott ganz klar zu klären, bis man sicher ist, willst du es? Und ich glaube, so gut kennt er mich, wo ich es erst mal so eine Bibel hergebe, musste, habe ich schon gebetet, ob es richtig ist oder falsch. Das habe ich noch nicht so gemacht, ohne Betens. Aber es kann auch das Geld betreffen, es kann alles betreffen. Bisher. Ich habe mal ein Auto verschenkt, das war falsch, weiß ich heute, heute weiß ich es. Jetzt müsst ihr einfach mal gucken, ich lese euch nochmal vor. Jede Gnade im Überfluss, in allem, alle Zeit. Wir haben dann alle Genüge. Wir sind überreich zu weiteren guten Werken, was wir dann weitergeben können. Es betrifft geistliche. Wisst ihr, ich habe festgestellt, wenn ich geistlich keinen Vorbehalt habe, gibt der Herr immer, wenn es nötig ist, genau, was ich brauche. Und finanziell ist es genau gleich. In allen Dingen. Wisst ihr, und das ist etwas, wo man einfach sagen muss, das gehört auch die Zeit dazu. Wisst ihr, wenn du Zeit opferst, gibt dir der Herr wieder Luft. Jetzt kann man natürlich sagen, wie geht es? Wo ich da ein Jahr krank flach lag, das war mein Sabbat. Das war mein Ruhesabbat. Meine Frau sagt heute noch, war die schönste Zeit. Da ist ja gar kein Problem. Du musst nicht überlegen, soll ich was machen? Du konntest ja nichts mehr machen. Du hast Zeit gehabt zum Beten, zum Lesen, dir Dinge anzugucken, wo du so schnell zugekommen wärst. War wunderbar. Und so macht Gott keinen Fehler. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Glaube ich's oder glaube ich's nicht? Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wisst ihr, wenn ihr nämlich das Kapitel weiterlest, da kommt da etwas, das mich total erschüttert hat. Er nennt es und sagt nochmal genauso, er gibt dem Sämann Samen. Und dann wachsen die Früchte meiner Gerechtigkeit. Machen wir es ganz einfach. Ich tue jemand geistlich was Gutes. Ich tue jemand menschlich was Gutes. Ich tue jemand finanziell was Gutes. Ich tue jemand zeitlich was Gutes, indem ich einfach Zeit für ihn nehme. Wisst ihr, ich tue das, was Gott will. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Er sagt zu mir, ihr kennt 2. Korinther 8, Vers 5. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn. Du legst dem Herrn auf den Altar. Was soll ich mitmachen? Und er sagt, mach so. Das betrifft alles. Jetzt sagt er, wenn du das tust, der Herr schickt dich und du bist gehorsam. Jetzt sagt er ab Vers 12. Oder ich lese ab 11 schon. So dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Wisst ihr, was er da sagt? Wenn du dem Herr Jesus als Sklave dienst und bereit bist, nach seiner Regel zu leben, zu akzeptieren, dass er dich versorgt, wenn er sagt, gib oder tu etwas, dann sagt er, dann bewirkt es, dass Dank ist. Und jetzt erklärt er es. Denn die Besorgung dieses Dienstes. Da steht bei Dienst Liturgias. Liturgie, das ist nicht das, was die Kirche macht, sondern das ist was völlig anderes. Liturgias ist öffentlich, amtlich. Das heißt, du machst es wirklich so wie vor Gott, das ist amtlich vor Gott her. Das füllt nicht nur der Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott.
Wisst ihr, was er da sagt? Er sagt praktisch, wenn du als Sklave am Jesus dienst und genau nach diesen geistlichen Regeln mit dem Besitz, oder ob es ein geistlicher Besitz ist, ein weltlicher Besitz, ein zeitlicher Besitz, dass du mit dem umgehst, wie Gott es will, dann werden die anderen Menschen, die das Gute bekommen, beginne Gott anzubeten. Du kriegst keine Ehre, das ist ja klar, du bist ein Sklave, weil ein Sklave Ehre. Sondern Gott wird angebetet durch die anderen. Ist er? Versteht ihr jetzt, warum das so verrückt ist, wenn manche Kreise einfach Lobpreis machen, obwohl die Bibel das nicht kennt? Sie sagt, der Lobpreis ist im Herzen der Gläubigen. Wir sollen so leben, nach diesen Erweisungen Jesu Christi, die der Paulus hier erklärt, dass wir alles geben, was Gott von uns will. Das heißt, wir müssen uns dauernd ihm auf den Altar legen und sagen, mach mit mir, was du willst. Dann schickt er mich an die Arbeit. Es kann natürlich auch sein, dass ich seelisch was tun würde und der sagt, nein, er entscheidet. Ist er? Und dadurch wird nämlich Anbetung am Herr Jesus gegenüber ausgelöst. Wenn wir wollen, dass Gott gepriesen und geehrt wird, dann müssen wir nur gehorsam sein. Steht ihr? So einfach. Wir sind gehorsam, Gott wird geehrt. Das ist die Regel. Ich habe noch nie jemand über diese Bibelstelle predigen gehört. Ich weiß nicht, warum das nicht im Reich Gottes in den Köpfen drin ist. Wir sind gehorsam, wir benehmen uns genau wie Gott will und dadurch lösen wir durch Dritte praktisch Gebete aus. Da wird der Herr angebetet. Und dann am Schluss, das ist ja immer der Endpunkt, Vers 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Im Schluss siehst du, dass alles, was überhaupt passiert ist, nur ihn betrifft, diese unaussprechliche Gabe. So, und jetzt kriegt er die Enttäuschung des Abends. Wenn 100 Gläubige betet 98, sie danken dem Vater für die unaussprechliche Gabe des Sohnes. Stimmt nicht. Ich habe euch alle Stelle aufgeschrieben im Griechisch. Das Wort heißt Dorea. Und es meint immer, Regel ohne Ausnahme, der Geist der Sohnschaft. Warum kommt der Geist der Sohnschaft? Weil der Herr Jesus alles getan hat, alles bezahlt hat. Und damit meint er, du hast uns den Reichtum gegeben. Jetzt denkt Paulus vom Besitztum her und sagt, mit der Wiedergeburt, mit dem Geist der Sohnschaft, haben wir alles bekommen, was wir brauchen. Wisst ihr, ich kann alles ertragen. 1. Korinther 10, Vers 13. Ich kann alles ertragen, weil Gott mich nie über mein Vermögen prüft. Ich kann alles glauben, wenn ich den Geist der Sohnschaft habe, nämlich den Geist des Glaubens. Das heißt, drum sagt er hier, und dann am Schluss merkst du, dass alles funktioniert wegen ihm. Wisst ihr, wie das Gott macht, ist nicht mein Problem. Psalm 25, 3 sagt, keiner wird zu Schatten, welcher Gottes hat. Aber jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Jetzt sind wir wieder bei unserem Text und damit schließen wir auch. Das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich muss eine Entscheidung fällen. Gehe ich nach deiner Regel, Herr, oder nach meiner? Diene ich als Sklave dir oder denke ich wie die Welt? Das ist eine ganz einfache Entscheidung. Und unser Leben wird entsprechend dann fruchtbar sein oder nicht fruchtbar. Und jetzt kommt aber das Wichtigste. Wenn wir das tun, werden wir unaussprechliche Dank empfinden für die Gabe, für dieses vollkommene Opfer Jesu. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir sein wie 1. Korinther 10. Dann werden wir Gott versuchen, dann werden wir murren, dann sind wir unzufrieden und letztendlich stehlen wir Gott die Ehre. Da müssen wir uns genau überlegen, was wir tun. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadentag. Du hast alles wunderbar gemacht. Du hast uns elende Menschen, jeden in seiner Situation gerettet. Du hast jeden in seiner Situation so bis jetzt durchgebracht. Und keiner wird zu Schande werden, der sich auf dich verlässt. Wir beten dich dafür an.
Und du siehst auch, wie wir doch gesteuert sind von unserem Fleisch, gesteuert sind von unserer Seele, gesteuert von unserer Sündenatur. Gib uns einfach Gnade, dass wir es verstehen. Gib uns diese Erleuchtung durch den Heiligen Geist, durch dein Wort. Dass wir verstehen, so wie der Paulus sagt, um was es geht. Dass wir das Wesentliche erkennen, dass wenn wir uns dir hingeben, und einfach kindlich vertrauen, dass du alles richtig machst in unserem Leben, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, nicht verrückt machen lassen brauchen, sondern einfach kindlich ausharren müssen, auch wenn es durch harte Wege geht, dass du uns nicht zu Schande werden lässt und dass du letztendlich auch im Endeffekt alles steuerst, dass dann unsere Seele zur Ruhe kommt, dass wir dich dann auch anbeten und dass du geehrt wirst durch diesen kindlichen, einfältigen Glauben, den du selber wirkst. Wir beten dich dafür an. Amen.